Hello and a very warm welcome to Business by Outra, the sports and business podcast. My name is Kim Schulze and I regularly have the honor of talking to special personalities from the outdoor and sporting good industry. In cooperation with Outra, the ecosystem for the outdoor bike and sports industry, whose digital tools optimize the customer journey and increase the sales of brands and their retail partners. Together, we look at relevant content through the eyes of industry experts and enthusiasts. Heute, am 17.10.24, freue ich mich ganz besonders auf dich, Markus Zanier. Hallo, lieber
Hallo,
Markus.
Liebe Kim.
Hallo. Wie schön, dass du da bist. Wie schön, dass wir es endlich schaffen. Wir planen das schon eine Weile.
Ich
freue mich.
Mich auch sehr. Danke für deine Zeit.
Das, was es ausmacht, ist ja, wir kennen uns schon eine Weile und deswegen darf ich das, glaube ich, auch so sagen. Du bist eine Persönlichkeit, die man sehr gerne kennt. Dich trifft man einmal und man wird sich wahrscheinlich immer an dich erinnern. Deswegen, wie schön, dass du da bist.
Danke dir.
Die erste Frage an dich wäre, dass du dich uns kurz vorstellst, die dich nicht kennen, den HörerInnen.
Also erstmal danke für das überbordende, freundliche Intro. Ich weiß nicht, ob dir da jeder recht gibt. Also liebe Hörer und HörerInnen, ich bin der Markus Zanier. Ich hoffe, ihr versteht mich aufgrund meines Tiroler Dialekts. Ich bin zweite Generation in unserem Familienunternehmen Zanier Handschuhe, das ich mittlerweile seit 20 Jahren leiten darf und steuere. Ich bin Tiroler Bergziege, lebe und liebe die Berge, bin Familienvater und sehr glücklich und das nimmt mich abseits meiner Firma ein, bin BWL-Nerd und bin deswegen sehr viel an Unis als Student tätig und freue mich, dass du mir deine Zeit schenkst, Kim.
Dankeschön. Und wie du mich kennst, habe ich natürlich noch ein paar Fragen, bei denen ich denke, das ist schon jetzt auch schön zu wissen über dich als Persönlichkeit oder als Mensch. Kennengelernt haben wir uns natürlich wegen deiner Firma, über deine Firma, über deine Rolle. Aber für die persönliche Intro würde ich mich freuen, würdest du all das teilen, was dich ausmacht. Ich möchte nicht sagen, dass du ein Extremist bist, aber so ein bisschen bist du das ja und du bist auch ein Aktivist und du bist schon auch krass in deinen Ansichten. Und wenn du jetzt das, was den Podcast auszeichnet, ist diese wundervolle Möglichkeit für mich, Menschen Fragen zu stellen und dann eben auch das vielleicht zu teilen, was man sonst über dich nicht wüsste. Heißt, geh doch ein bisschen zurück für das, was war vor 20 Jahren, wie ist dein eigener persönlicher Lebenslauf, für das du beziehst schon gerne Klarstellung und das könntest du ein kleines bisschen untermauern in meinen Augen, bevor wir in die B2B-Business-Bestandteile gehen.
Okay, also bitte an dich, ich finde es immer so langweilig, über mich selbst zu sprechen, ich weiß, das ist vielleicht eine negative Eigenschaft beim Podcast, aber bitte frag alles, das dich interessiert und ich antworte sehr gern. 20 Jahre retour, ich bin aufgewachsen in einem klassischen Familienbetrieb mit zwei älteren Schwestern. Ich bin nicht nur im Familienbetrieb aufgewachsen, aber in einem Familienbetrieb in den Bergen. Und wir haben die Zeit, die wir hatten, entweder am Berg auf Skiern verbracht, beim Wandern, für mich später dann beim Basketball, und hatten aber ein omnipräsentes Thema, und das war natürlich der eigene Familienbetrieb, der von meinen Eltern 1969 gegründet wurde und der sozusagen auch aus der Liebe zum Skisport durch glückliche Zufälle entstanden ist. Es war eben 69. Ich war dann klassische, langweilige Betriebswirtausbildung von Handelsakademie, heißt das in Österreich.
Guter Moment, dich zu unterbrechen, bevor du weiterhin so tust, als wäre alles langweilig, was du erzählst. Lass das bitte.
Nee, aber ist ja so. Viele, wenn du mich so überbordend vorstellst, aber es ist so. Aber ich komme halt aus einer Kaufmannsfamilie und Bergsportfamilie und das war für mich relativ vorgegeben. Meine Schwestern waren da kreativer. Und war halt dann Handelsakademie und dann Wirtschaftsstudium und war eigentlich anfangs eher zwar klassische Management-Ausbildung, aber wollte anfangs woanders die Karriere starten, wurde dann in eine Unternehmensberatung direkt nach der Uni geholt, aber mir fehlte dann sozusagen das Kribbeln in den Fingern, wirklich Selbstverantwortung zu übernehmen und auch ein Unternehmen selbst zu leiten. Und bin dann vor 20 Jahren ins jetzt eigene Unternehmen eingestiegen, mit allen Herausforderungen, Lachen, Kämpfen. Jeder Zuhörer, der selbst den Weg bestritten hat, weiß, von was ich spreche. Es hat funktioniert. Wir sprechen alle noch gern innerhalb der Familie. Das Unternehmen gibt es noch. Aber es war natürlich damals eine Challenge. Und mittlerweile mache ich das aber jetzt seit 10 Jahren alleine, ohne meinen Vater, der zum Glück noch lebt und zum Glück noch bergsportaffin ist, aber im wohlverdienten Ruhestand ist.
Das war gar nicht lang. Das machst du ganz toll. Und die, bevor ich dich dann jetzt nach den einzelnen, dass du auch Zernier als Firma vorstellst, nochmal kurz die Ausbildung. Du hast, wir machen den Podcast ja zum einen für all die, die so sind wie wir, dass man sich gegenseitig sehr interessiert und Inspirationen und was sind Möglichkeiten, die wir manchmal vielleicht, wo wir Anstöße brauchen. Und das, was du gemacht hast, ist trotz laufender Unternehmung, trotz all dem, was das bedeutet, im Business zu sein und dann auch alleine zu sein, so wie du es gerade gesagt hast, hast du in den letzten, soweit ich weiß, 6 Jahren, oder? Hast du nochmal eine Ausbildung on top gesetzt für das, was du gemacht hast? Vielleicht kannst du das noch mitteilen oder bin ich da falsch in der Jagd?
Ja. Also ich hatte, mein erstes Studium war eigentlich eine Finanzwirt-Ausbildung. Also ich bin eigentlich in der ersten Ausbildung Investmentbanker, ganz was anderes, als ich jetzt mache. Hatte da aber natürlich die wirtschaftlichen Basics, habe dann von 16 bis 19 mein Executive MBA in Innsbruck gemacht, im MCI, mit dem Schwerpunkt Innovation und Strategie. Dort kam dann sozusagen auch das Kickoff dazu, dass wir die erste klimaneutrale Handschuhmarke wurden, zu unserem 50-jährigen Firmenjubiläum. Aber ich glaube, da sprechen wir später drüber noch. Und jetzt bin ich seit 2 Jahren an der Warwick Business School für mein Doktorat zu Strategie und Organizational Learning zwischen Unternehmen und im Unternehmen. Ist ein sehr nerdiges Hobby. Ich stehe aber drauf. Es hilft mir sozusagen, im Kopf andere Blickwinkel zu kriegen auf mich, auf mein Unternehmen und auf meine Umwelt. Und ich mache das eben gern. Und ich habe 2 Antworten, wenn ich das mitteile. Die eine ist, meist die häufigere ist, dass ich spinne, ja, gebe ich zu. Und die andere ist, ja, cool, finde ich gut und bereichernd. Und das sehe ich auch so und deswegen auch so.
Das, ich glaube, das gibt es in Deutschland auch, oder ist ein Doktorat der Betriebswirtschaftslehre. Und ich kümmere mich drum oder forsche, wie Unternehmen lernen, also wie ein Unternehmen an sich lernt und wie Unternehmen voneinander lernen. Das ist im Moment mein Thema, mit dem ich mich sehr stark beschäftige und über das ich dann irgendwann auch vielleicht ein kleines Paper publizieren werde. Aber das ist sehr, sehr, sehr abstrakt im Moment noch und auch, ich glaube, sehr weit weg vom Blog-Thema, aber es ist halt mein privater Ausgleich neben Familie und Sport.
Und du kannst dich jetzt schon mal darauf vorbereiten, dass ich am Ende fragen werde, wie man dich dabei unterstützen kann. Dann kannst du dir schon mal ein bisschen was überlegen.
Oh ja, bitte, wenn spannende Persönlichkeiten aus der Sportbranche, bitte, ich suche Interviewpartner zu Strategie und wie Unternehmen lernen. Wenn ihr euch bereit erklärt, mir eine Stunde eurer wertvollen Zeit zu opfern, mache ich gerade Werbung. Bitte kontaktiert mich auf markus@zernier.com.
So, also zurück zu Zernier als Company. Nochmal zur Erinnerung, wir haben einen B2B-Podcast und das Ziel davon ist, zum einen hinter die Kulissen zu gucken, was die Persönlichkeiten antreibt, warum wir das tun, was wir tun und auch inspirierend zu sagen, das sind die Veränderungsfaktoren, darauf müssen wir uns einstellen und das sind auch die Dinge, bei denen wir dafür Verantwortung tragen, was wir in unserer Industrie besser machen. Dementsprechend, damit wir, also persönliche Einordnung, hoffe ich, ist jetzt zu einem Teil geschehen, auch wenn das nicht so holistisch sein kann, wie du als Persönlichkeit bist. Aber jetzt einmal zu Zernier, wenn du bitte einen kurzen Unternehmenspitch machst, für wie groß seid ihr, wie viele Türen, welchen Umsatz etc. Und auch, was mich noch interessiert, womit habt ihr 69 angefangen? Also du darfst auch ein bisschen zurücktracken.
Also Zernier, die Zernier Sport GmbH ist die Handschuhboutique für
gehobene Ansprüche rund um den Berg und zum Berg. Vor 55 Jahren hat mein Vater damit begonnen, Skihandschuhe zu produzieren. Mittlerweile produzieren wir ein Portfolio für das ganze Jahr. Wir sind aber immer noch quasi Nischenanbieter in der Nische mit Fokus auf Bergsportaccessoires und zu 95% von uns als Handschuhen. Ich sage deswegen Handschuhboutique, weil wir, wenn es gut läuft, circa 500.000 Handschuhe im Jahr verkaufen und produzieren. Es wird dann mit 6 Mitarbeitern bis zu 7 Millionen groß. Wir sind seit 25 Jahren der First Mover beim beheizten Skihandschuh, der immer noch als der beste am Markt gilt. Entwickeln uns eigentlich so vom breiten Massenmarkt hin dahin, wo wir uns wohlfühlen, zum gehobenen Alpin- und Outdoor-Segment. Und das ist meiner Meinung nach auch die Positionierung und die Nische, in der man als Familienbetrieb langfristig noch hoffentlich überleben kann.
Danke dir. Und zum Teilen für welche Märkte sind deine Kernmärkte und was ist gerade mit der Handelslandschaft los? Welche Channels bedienst du und wo ist da? Wo stehst du?
Also wir waren schon mal breiter geografisch. Wir hatten bis Covid auch eine funktionierende Tochter in USA. Haben wir dann über Covid leider verloren, weil sozusagen sich die Märkte immer mehr nach innen gerichtet hatten. Unser Kernmarkt aktuell ist Dachraum, also quasi, wir sitzen hier in Innsbruck. Rund um Österreich sind wir sehr gut vertreten und bekannt. Sind in Skandinavien durchaus gut vertreten und in Osteuropa, weil es natürlich Österreich oft so der quasi die Tür zu Osteuropa ist. Wir strugglen in Frankreich, wahrscheinlich aus kulturellen Themen, weil der Handel dort anders aufgestellt ist als in unseren Kernmärkten. Wir beliefern von den Kanälen her alles, was gehobener Sportfachhandel ist. Haben selbst einen Webshop, der marginal ist. Das ist für mich eher das Schaufenster zur Brand, wo Kunden auch direkt mit uns in Kontakt treten können. Und wir haben in Österreich knappe 600 Verkaufsstellen und drumherum nochmal das Gleiche, würde ich jetzt sagen, über den Daumen.
Ich muss mich immer zwischendurch stumm machen, weil ich huste ein bisschen. Entschuldige bitte. Wenn du sagst, das interessiert mich tatsächlich, was ist nochmal auf die Handelsseite, was ist anders in Frankreich? Warum ist die Handelslandschaft anders?
Ich denke, kulturell sind die Österreicher, also ich kenne viele Branchenfreunde auch mit österreichischen Marken. Wir strugglen alle in Frankreich. Decathlon ist dort natürlich der Marktführer, der, glaube ich, 75% vom Markt abgrast. Und in den Alpen in den französischen Alpen gibt es tatsächlich so viele Local Heroes, wie auch wir in Österreich einer sind, dass wir uns da sehr schwer tun, tatsächlich gute Vertriebspartner zu finden und gute Kunden zu finden. Und das merke ich auch, wo wir strugglen ist oder wo wir kämpfen ist, quasi als Nischenanbieter in der Nische, gute Handelsagenten zu finden. Also sollte ein handschuhaffiner
Franzose
Zuhörer sein, der gerne qualitativ höchstwertige Handschuhe in den Alpen, französischen Alpen vertreiben will, bitte neben dem Interview, call me.
Ich habe auch schon eine Idee. Also wenn wir bei dem, die Entwicklung von dem, obwohl nee, Fun Fact muss ich auch noch sagen, weil über all das, was meine Historie betrifft, wurdest du oft Zanier genannt, deswegen oft die Assoziation, weißt du das?
Ja, das weiß ich. Wir sind aber Zanier, ist eigentlich ein friulinischer Name, ein italienischer Name, sieht man an meinem Haarschnitt. Und mein Urgroßvater lebte noch in Italien und irgendwann sind die dann von einer sehr schönen Weingegend in eine sehr schöne Berggegend übersiedelt. Ich weiß tatsächlich nicht warum, aber unsere Wurzel vom Nachnamen her ist in Norditalien, nicht in Frankreich.
Wieder was gelernt, da siehst du. Wenn du jetzt auf dein Unternehmertum blickst, was ja, glaube ich, auch wenn du so zurückhaltend bist mit all dem, das zu teilen, aber du hast dich immerhin bereit erklärt, mit mir zu reden, deswegen musst du das jetzt teilen. Schau einmal gerne mit mir zurück und hol unsere Zuhörer für dein Unternehmertum. Was war das Beste? Was möchtest du gerne teilen im Sinne der Historie? Und natürlich wird sich daran auch die Frage anschließen, wo es besonders schwierig war. Teil mal deine Historie ein bisschen.
Das Beste kann ich nicht sagen. Ich habe tatsächlich eine sehr schlechte Eigenschaft. Ich feiere meine Erfolge nicht so hart ab wie andere, sondern nehme das oft nur hin. Was ich aber tatsächlich genieße und was ich schön finde, ist, dass ich eine Firma habe und ein Team habe, das immer bereit ist, sich zu erneuern und weiterzuentwickeln. Mit mir auch viele Wege und Umwege und Einbahnen geht, die vielleicht nicht so richtig sind, aber am Ende des Tages entwickeln wir uns immer als Unternehmen und als Marke weiter und das finde ich sehr schön. Ich weiß, dass das oft sehr schwierig ist, sicher auch mit einem Markus Zernier als Führungsperson, der schwer ADHS gefährdet ist und immer quirlig und Ideen hat, aber wir haben ein sehr gutes Team, im Kern eine sehr, glaube ich, innovative, kleine, feine Firma, die wir weiterentwickeln können und die bis jetzt sozusagen vielen Widrigkeiten zum Trotz noch besteht. Und das führt natürlich auch zum Schwierigsten. Also für mich war Covid tatsächlich hart, persönlich, wie unternehmerisch, eher unternehmerisch auch. Persönlich hatte es für mich tatsächlich ein sehr gutes Learning. Ich bin ja vom Naturell her immer so, dass alles, was ich an fehlendem Talent und IQ nicht hatte, konnte ich durch eine gewisse Beständigkeit und Ehrgeiz wettmachen. Ja. Aber bei Covid wusste ich am ersten Tag, okay, jetzt musst du dich anschnallen und mitfahren. Egal wie sehr du willst, egal wie schnell du rennst, egal wie hoch du klettern kannst, das ist jetzt, also jetzt ist wirklich Beifahrer, konzentriere dich auf die nächsten Tage, versuch das Ding irgendwie sauber zu managen, am Leben zu halten. Man wusste das ja am Anfang tatsächlich nicht. Also in Österreich war es ja wirklich so, okay, nach Hause, Tür zu. Und das war für mich psychisch gut, besser eigentlich, obwohl es eine sehr harte Prüfung war. Aber unternehmerisch war es natürlich nervenzerreibend, weil es war wirklich ein Rollercoaster, noch stärker als sonst. Gerade in unserer Branche. Aber auch extrem lehrreich. Unternehmerisch, ich glaube, unternehmerische Erfahrung in den 3 Covid-Jahren ist 10 Jahre wert in einem normalen Business-Zyklus. Aber es ist seitdem nicht mehr viel normaler geworden, sagen wir mal so. Es gibt ja Krise hier, Krise da. Aber das war tatsächlich gut, dann jetzt im Nachhinein. Wir hatten das Glück, und das ist wieder das sehr Schöne und eigentlich das Schönste daran, dass wir als Familie zu dritt noch enger zusammengewachsen sind. Viele hatten ja eher das andere Problem. Also im Großen und Ganzen war das good and bad die letzten Jahre.
Und deswegen habe ich die Frage auch genauso formuliert, weil du ja als tatsächlich, kann man nicht oft genug sagen, als Persönlichkeit damit sehr zurückhaltend bist, was dich so erfolgreich gemacht hat, weil du die Firma stabilisiert hast, weil das für den Handel tatsächlich eine Bank ist, zumindest von der Perspektive, wie ich das beurteilen kann. Das, warum ich das frage, ist ja, was darf man denn von dir lernen, was das Gute war? Denn ja, du feierst das nicht, aber darum ging es ja gerade nicht. Ich habe ja nicht gefeiert gefragt. Ich habe gesagt, was können wir von dir lernen, was war gut? Und der Bestandteil an Covid und an all dem, die je konkreter du jetzt einmal, musst ja keine Zeitreise machen, das kann ja auch in hier und jetzt sein. Ne? Was sind die Folgen, was ist mit den ganzen Lagerhaltungen? Teile das, wo du sagst, das war eine harte Entscheidung oder das ist das Positive daraus gewesen, was du gelernt hast. Denn im Besonderen mit dem, was du gerade machst für innovative Unternehmerhaltung, weil du eine Doktorarbeit schreibst, die genau sowas mit sich bringt, je konkreter du werden kannst, als würden wir gerade ohne Mikro und ohne Bild sprechen, ist das, was das ausmacht, wo wir miteinander wachsen, weil du Dinge teilst, die
Was kann man von mir lernen? Ich glaube, man kann von mir gar nichts lernen. Ich glaube, die
Was man, du bist aber auch resilient gegen meine Fragen, bitte.
Ja, natürlich, liebe Kim, deswegen kann sich ja jeder an mich erinnern, weil ich so stur bin. Mm. Nee, aber ich glaube, was muss man lernen, ist eine gewisse Selbstreflektiertheit. Was muss man lernen? Eine gewisse Bodenhaftung, weil man selten der Klügste im Raum ist und selten der mit der größten Kriegskasse. Und gerade in so Krisen, wo es wirklich oder ich habe mal Basketball gespielt, da hieß es Crunchtime, also knapp vor Spielschluss zählt es halt und da zählt der Charakter. Und ich glaube, gerade in schlechten Zeiten zählt der Charakter und wie man auch mit dem Umfeld kommuniziert, wie man selbst reflektiert ist und sozusagen, glaube ich, auch in schlechten Zeiten sich auf die normalen Tugenden konzentrieren kann und das Thema in einem normalen Ton vielleicht managen kann. Man macht selten alles richtig. Ich glaube, gerade in unserer Branche, in der Sportbranche, kennt jeder jeden. Man sieht sich zum Glück immer, also gerade für mich als Familienbetrieb, zum Glück sieht man sich immer mehrfach. Und ich denke, gewisse langfristige Haltung, egal ob mit Ecken oder Kanten, und eine gewisse Bodenhaftung ist einfach wichtig. Und das muss jeder aber für sich selbst erkennen. Das kann man von mir lernen. Das ist halt meine These dazu. Aber ich glaube, jeder deiner Podcast-Partner hat da seine Sicht auf die Dinge und man kann vielleicht von jedem ein bisschen was mitnehmen.
Ich würde das tatsächlich auch direkt in die nächste Frage und in das nächste Thema ziehen, denn das, wofür du stehst, ist auch eine Art der nachhaltigen, auch da sind wir wieder beim Unternehmertum, ist ein nachhaltiges Unternehmertum, was du tust. Es sind einzelne Schritte, die darauf einzahlen, dass du sehr genau achtest, mit wem du Partnerschaften eingehst. Das ist in der Supply Chain so, das ist in den Handelspartnerschaften so und natürlich auch mit deinem regionalen Umfeld, weil du beeinflussend bist als Unternehmer. Möchtest du da so ein, ich würde die Frage gerne offen lassen, damit du erzählst, was ist, ansonsten werde ich konkret, wie du möchtest.
Fangen wir mit dem Fans an. Ja, wir unterstützen Klimaschutzprojekte. Also wir, das habe ich vorher kurz angesprochen, wir waren die erste, oder sind es immer noch, meines Wissens, die erste klimaneutrale Handschuhmarke global. Das kam damals bei meinem MBA und auch in einer Phase, wo ich war ich nicht mehr als sonst, aber ich bin ein sehr bekennender und sehr ich liebe es, Vater zu sein, und ich glaube, in der Rolle ist nie ein Vergleich zu einer Mutter, aber ich glaube, generell als Elternteil macht man sich immer Gedanken über die Zukunft. Nicht weniger über die eigene, sondern immer mehr über die Kids, oder? Bei mir ist halt so, wenn mein Sohn eine Impfung hat, bin ich eine Woche vorher uneasy, weil ich weiß, er geht da nicht gern hin und eigentlich ist es ihm egal und ich bin dann so irgendwie nervös für ihn, aber das ist ja schön. Und damals beim MBA war viel Thema Innovation, Innovation und Nachhaltigkeit, nachhaltige Geschäftsmodelle, und da in der Vorphase zu unserem 50-jährigen Jubiläum ist irgendwie die Idee gekommen, auch mit Rüdiger sich Zernier nochmal anzusehen und zu überlegen, zumindest, okay, was kann man an Zernier tweaken, um nachhaltiger zu werden. Ich bin jetzt niemand, der sagt, okay, weil wir klimaneutral sind, sind wir automatisch ein extrem nachhaltiges Unternehmen, ein Weltverbesserer oder Weltretter, weil ehrlich gesagt sage ich auch immer, Konsum an sich ist ja nie nachhaltig. Aber ich kann schauen, dass ich die Spuren, die ich hinterlasse, so gering wie möglich gestalte und dass, wenn ich schon Spuren hinterlassen muss, dass ich vielleicht was zurückgebe. So sehe ich das. Das kam dann vor jetzt dann 5 Jahren. Wir hatten dann sozusagen zwei Richtungen, in die wir gehen konnten. Eines war Mikroplastik, eins war CO2-Emissionen. Wir hatten uns damals mit und für Zernier über auf den CO2-Fußabdruck und den Fußabdruck all unserer Produkte konzentriert. Das war für uns als KMU ein Riesenprojekt. Wir hatten dafür tatsächlich 1,5 Jahre gebraucht und haben jetzt quasi seit seit 5 Jahren immer ein Company Carbon Footprint, den wir analysieren, und ein Company Product Footprint, den wir analysieren. Und haben tatsächlich so immer die Karotte vor unserer, ich sage immer, vor unserer Eselnase, den Fußabdruck, den wir hinterlassen, zu reduzieren. Und sozusagen unseren Fußabdruck, den wir hinterlassen, gleichen wir über Klimaschutzprojekte aus. Und hier schließt sich der rote Faden sozusagen zu den Funds, die du angesprochen hast. Wir unterstützen dann sozusagen Aufforstung in den Alpen. Das war das Startprojekt, und haben aber auch immer sozusagen lokale Klimaschutzprojekte entlang unserer Wertschöpfungskette unterstützt. A, weil wir finden, es ist ehrlicher und transparenter, auch für unsere Kunden, auch für unsere Stakeholder und auch für uns. Oder? Also ich finde den Ansatz falsch, nur zu sagen, okay, in Europa ist es eh schon so schön, wir machen jetzt nur die Klimaschutzprojekte in Europa. Wir sind ein global agierendes Unternehmen, und ich finde, die Welt an sich ist one village. Und wieso soll dann auch nicht auch ein schönes Klimaschutzprojekt haben? Deswegen, wir unterstützen immer global, und das ist unsere Sicht auf das Thema.
Danke dir. Und das wäre jetzt dann die Brücke auch zu dem, was Nachhaltigkeit ist. Ne? Wenn wir jetzt sagen, wir haben da eine ganz riesige, große Universe, was wir jetzt alles miteinander besprechen können und wo man hingeht. Auch da Angebot, was du senden möchtest, und das hat nichts damit zu tun, dass das jetzt eine Plattform ist für, wir machen, ich weiß gar nicht, was jetzt das richtige Wort, Hushing, Washing, Links. Wofür möchtest du inspirieren beziehungsweise deine klare Haltung teilen? Auch da kann ich dir konkrete Fragen stellen, wie du es gesagt hast. Du hast eins der ersten, du hast viele Preise bekommen mit Zanier für entweder Eco-Projekte als Produkt oder auch Bestandteile in deiner Region.
Du bist die bessere Marketerin als ich, danke. Ja, haben wir.
Aber ich sage immer,
Preise sind ja nur, Preise sind Preise. Und, ja, das ist schön und ist auch gut für die eigene Seele. Aber am Ende des Tages ist es ja für unsere Partner jetzt vielleicht eine Bestätigung, dass wir authentisch sind und wirklich uns darum kümmern. Aber was ich mitgeben will ist, und ich merke das immer und mich stört das extrem, es ist alles so verzerrt in unserer Kommunikation, und wir hier sind so sauber und die da sind so dreckig und Amerika ist Amerika und bla bla bla. Also ich will wirklich mitgeben, wir sind ein Erdball, ja, der muss überall sauber gehalten werden, nicht nur bei uns. Und unsere Nachbarn sind unsere Nachbarn, egal ob es eine Staatsgrenze dazwischen gibt oder nicht. Das genieße ich, dass ich bei meinem Studium Freunde habe aus jedem Ende der Welt, mit denen offen über gemeinsame Challenges und gemeinsame Sorgen sprechen kann, und nicht nur über die europäischen oder die österreichischen oder die deutschen, sondern wirklich um globale Themen. Und ich glaube, die Zeit, in der wir leben, verstärkt ein gewisses lokales Denken und fördert vielleicht ein bisschen das Wir und die. Für mich ist wichtig, wir sind ein Erdball. Unsere Kinder, Kim, werden das als eine Gemeinde sehen und nicht als wir und die. Ich sehe das schon bei meinem Sohn in der Schule, der hat jede Hautfarbe, jede Religion oder keine Religion. Das gibt es bei denen nicht, und ich finde das super. Und das ist ein Wert, für den ich stehe. Und es geht vielleicht ein bisschen über Nachhaltigkeit hinaus, aber ich glaube, das ist einfach ein gewisses Mindset, das wir jetzt in Krisenzeiten nicht verlieren sollten. Und das würde ich am liebsten weitergeben.
Wenn wir das auf konkrete Felder runterbrechen, weil B2B-Podcast für die Sportartikelbranche, Outdoorbranche, da, wo wir uns bewegen. Wenn ich interessiere mich sehr für deine Haltung und deine Meinung, was gerade Endverbraucherentwicklung anbetrifft, was Business Potentials betrifft, die aber natürlich einordnenbar in, was haben wir denn da gerade? Wissen wir alle, was wir kaufen? Wo ist der Konsum? Und das geht jetzt gerne darüber hinaus im Sinne von, wir sollten alle Responsible Consumption und so weiter und so fort, das wissen wir beide. Aber was tust du als Zanier, was andere kopieren, skalieren können oder sollten? Und auch da bitte, du musst nicht zurückhaltend sein, weil die Preise und Auszeichnungen, die du bekommst, zeigen, dass man etwas lernen darf. Das kann ich immer wieder nur unterstreichen, und da kennen wir uns gut genug davon, als dass ich dich Fragen frage und du mich hoffentlich dann auch, wenn du mal irgendwann was hast, dass man sagt, wie kann ich denn in dieser Situation das besser machen? Und da hat es nichts damit zu tun, dass man angibt, sondern einfach nur aufgrund unserer Situation und Erfahrungen. Und deswegen nochmal, Nachhaltigkeit für das, was macht gerade den Handel oder den Endverbraucher stärker, wenn wir es anders machen? Und was kannst du davon an konkreten Beispielen verteilen gerade?
Also ich glaube, das nachhaltigste Angebot, das wir geben, ist ein langlebiges Produkt. Weil je länger der Lebenszyklus ist, umso nachhaltiger ist es eigentlich für die Umwelt. Und so unsere Produkte sind mit gewissen Standards produziert, für die wir einstehen. Und ich denke, das spüren 99% unserer Kunden. 1% ist immer unzufrieden. Aber ich glaube, die Langlebigkeit unserer Produkte ist maßgeblich. Wir bekommen tatsächlich ab und zu noch alte Lederhandschuhe aus den 70ern und 80ern. Und das feiern wir tatsächlich ab. Und ich schicke dann immer die Fotos meinem Vater, der sich riesig freut. Also das ist immer schön. Die Preise haben wir tatsächlich, und so ehrlich muss ich sein, mit einem Co-Projekt mit Bleed gewonnen, Bleed Clothing, wo wir sehr stark auch von Bleed gelernt haben, sozusagen, um noch nachhaltigere und besser abbaubare Materialien zu finden und darüber zu lernen, wie wir die auch verarbeiten. Und am Ende des Tages ist unsere Messlatte für die Materialien, die wir verwenden, immer sozusagen CO2-Ausstoß pro Produkt. Und die versuchen wir Jahr für Jahr zu verringern. Also das ist wirklich die Karotte, von der ich vorher gesprochen habe. Und da sozusagen, das wäre kopierbar und skalierbar.
Das ist gut, dass du sagst, was Zanier ausmacht. Aber meine Frage ist fast eher Richtung, wie ordnest du denn gerade Handelslandschaft und Endkonsumenten ein, wo das Wissensniveau ist oder wo die Ansprüche sind? Und ne, klar, wir müssen Responsible Consumption und wir müssen auf die Preise achten und sowas. Aber wo steht denn gerade Nachhaltigkeit in dem Feld, wie du es einschätzt als Markus Zanier und als Unternehmer und als Persönlichkeit?
Also ich glaube, Nachhaltigkeit ist ein Must-Have. Einfach aus unternehmerischer Überzeugung. Ich glaube nicht, dass alle Konsumenten tatsächlich danach suchen und es für sie eine Kaufentscheidung ist. Und ist ja auch okay, oder? Jeder ist so in seiner Bubble und jeder hat seine Wertigkeiten. Ich glaube, es ist einfach wichtig, als Unternehmen oder als Unternehmer hinter dem Produkt zu stehen. Entschuldigung, jetzt muss ich mich kurz räuspern. Egal, ob man deswegen vielleicht 2 Stück mehr verkauft oder 2 Stück weniger. Am Ende des Tages braucht man eine gewisse Positionierung und eine gewisse Haltung, und die muss man über die Produkte ziehen. Handelslandschaft, auch dort, wie überall, gibt es unterschiedliche Ansichten. Es gibt super fokussierte, nachhaltige Shops, die wirklich nur geprüfte und nachhaltigere Produkte anbieten. Und dann gibt es die klassischen Händler, die primär breites Spektrum oder Longtail oder wie auch immer spielen. Was tatsächlich stimmt, ist, am Ende des Tages hat der Kunde immer recht. Und wie sich der Kunde entscheidet, werden auch die jeweiligen Händler sozusagen ihre Regale bestücken. Und vielleicht auch eine kleine Bitte an die Endkonsumenten. Temu ist nicht nachhaltig. Ich will jetzt nicht bashen, aber bitte schaut drauf, wo ihr die Ware kauft und wer die Ware in Umlauf bringt. Es geht da um eure sozusagen Rechte als Konsument. Wenn irgendwo ein Problem oder Reklamation ist, schaut drauf, dass es vielleicht lokal oder irgendwo kauft, wo ihr auch Zugriff dann sozusagen auf den Innenverkehrsbringer habt. Das ist eigentlich das Hauptthema. Alles andere, glaube ich, gibt es wie überall ein breites Spektrum an Meinungen, ein breites Spektrum an Motivatoren. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass vielleicht sich die Kunden am besten selbst ein Bild drüber machen, was für sie Nachhaltigkeit ist, wie sie das leben wollen. Manche haben quasi so eine gewisse, wie soll ich sagen, Priorisierung, auch ob es im Konsum ist oder im Lebensstil oder wie auch immer. Ich denke, jede Art von Bewusstsein zu Nachhaltigkeit ist wichtig und richtig und am Ende des Tages entscheidet immer der Konsument. Ich wüsste jetzt nicht, was ich da oder wer recht hat, ich kann nur sagen, okay, wir versuchen unseren Fußabdruck zu verringern. Tatsächlich ist es schwer, weil wenn man es ganzheitlich denkt, fängt es schnell an, weh zu tun, auch im Privaten, oder? Ich glaube, gewisser Verzicht ist ab und zu sehr wichtig und richtig. Das konsequent und stimmig umzusetzen, wäre die Kunst und eigentlich die Kür.
Und uns gegenseitig auch Modelle zu liefern, in denen das machbar ist. Das wäre nämlich jetzt dann eigentlich der nächste und dann auch letzte Bestandteil, bevor wir in unsere Fragerunde gehen. Wenn du sagst, was sind die nächsten großen Schritte und ne, wenn wir jetzt in Produktspezifizitäten oder Produktspezifikationen sind für, wie klären wir Handel auf? Was bedeutet das, wenn du sagst, CO2 raus? Und das ist mal ein Teil. Der andere Teil ist wahrscheinlich ja auch, welche Unternehmensschritte kommen jetzt so als nächstes? Also du teile alles von operativ bis hin zu strategischen. Was sind die nächsten großen Schritte für dich? Was kommt auf dich zu als Persönlichkeit und auch für Zanier selbst? Was siehst du kommen in 25?
Ich glaube, in den großen Sportmärkten wird es eine gewisse Konsolidierung an Vertriebskanälen und an Marken geben müssen. Man spürt einfach, abgesehen von einer Tonalität, dass sich das, also gerade in Europa, das wirtschaftliche Umfeld schwer eingetrübt hat und weiter so bleiben wird. Ich denke, es wird eine gewisse Konsolidierung natürlich auch bei kleinen Marken geben, wie wir es sind, und auch bei Kanälen und Händlern geben. Aber ich denke, das weiß auch jeder in der Industrie. Für uns als Zanier, und ich denke, für jeden Handelskanal auch ist es wichtig, tatsächlich zu wachsen. Es heißt immer, okay, Wachstum ist schlecht, aber ich denke, durch die Inflation der letzten Jahre, durch die Lohnrunden und durch den Anstieg der Kosten werden viele Händler wachsen müssen, weil ihnen sonst die Kosten quasi das Ergebnis wegfressen. Und für uns als Marke ist es auch wichtig, uns wieder internationaler aufzustellen und sozusagen auch eine gewisse internationale Relevanz zu bekommen. A, um als Marke relevant zu bleiben. Und B, eben weil auch wir natürlich wachsen müssen, um sozusagen unseren Fixkostenblock irgendwie zu stemmen. Und das klingt jetzt relativ simpel, aber das sind, glaube ich, Herausforderungen, die jeder Händler und jede Marke für sich stemmen muss.
Und letzter Bridge, die letzte Bridge-Frage. Worauf freust du dich besonders? Was gibt es da? Ist da etwas, wo du sagst, das ist so spannend und das ist teilenswert und da haben wir vielleicht noch nicht alle hingeschaut?
Nein, ich stehe auf simple Dinge. Ich freue mich auf Neuschnee und Zeit mit meiner Familie. Unternehmenstechnisch freue ich mich auf den Drop unserer neuen Kollektion. Die wird echt gut. Das ist jetzt ein bisschen Selbstwerbung. Das sind so für mich die Next Steps. Wir leben ja immer so in unseren Saisonen. Neuschnee ist für mich immer tatsächlich beruflich wie privat ein mega Ereignis, weil ich einfach so drauf stehe. Ich stehe so auf Winter und Berge, privat auch, und auf das freue ich mich extrem. 25 wird spannend, glaube ich, für alle. Jeder ist irgendwie so verhalten, vorsichtig, optimistisch. Ich hoffe, wir kommen da alle gut durch und ist natürlich politisch auch im Moment eine unglaublich komplexe Situation für uns alle. Und ich traue mir überhaupt keine Vorhersagen für irgendwas zu treffen oder mitzugeben, aber ich glaube, wenn wir uns da alle darauf konzentrieren, das positiv und einen gewissen Realismus, das nächste Jahr anzugehen, wenn wir das schon alle hinkriegen, oder? Das klingt jetzt ein bisschen zu tschakka optimistisch, aber ich denke, wir Europäer sollten uns ein bisschen wieder darauf fokussieren, nach vorne zu gehen. Nicht unbedingt weniger zu tun, sondern eigentlich zu innovieren. Und auf das freue ich mich für Zanier. Und ich hoffe, wir kommen ein bisschen aus der Lethargie und der Krisenverhaltenheit raus.
Ja, und das, also ich muss mich gerade konzentrieren, dann auch die Moderatorenrolle beizubehalten und nicht in was anderes reinzugehen. Aber das, was wir brauchen, ist ja tatsächlich, wie du sagst, dass wir jeden Channel nutzen und nicht in falschem Optimismus irgendwo Fehler zu machen, die jetzt auch die Industrie gerade abbilden. Aber sowohl für die eigene unternehmerische Verantwortung als auch für das, was politisch gerade passiert, wirklich jeden Channel zu nutzen, um klar zu machen, jetzt ist gerade, müssen wir schon auch zu unseren Worten stehen und das auch vernünftig machen, denn der Rechtsruck ist nichts, was man einfach so durchgehen lässt. Und da sind, ja, wichtig, dass du es sagst und dementsprechend, Dankeschön. Wenn wir, wir gehen jetzt einfach mal in unser Frage- und Antwortspiel. Ich hoffe, du bist bereit für ein kleines bisschen spontanes Teilen deiner, oh, okay, fingers crossed. Die Fragen zum Abschluss des Podcasts sind, seitdem ich den Podcast angefangen habe, vor ein paar Jahren immer die gleichen und sie stehen unter dem Motto, wie konnte mir das passieren? Und wie konnte mir das passieren, ist sowohl im, es ist ganz lustig, als auch natürlich immer mal herausfordernd und dementsprechend, when you're ready, würde ich jetzt starten. Ready. Dein lustigster oder peinlichster Business-Moment, Markus?
Ganz am Anfang meiner Karriere. Ich hatte super wichtigen Kunden und habe genau die Muster, die er brauchte, vergessen und stand in der Präsentation. Und das war für mich ein sehr peinlicher Moment. Und ich hatte aber das Glück, dass ich einen sehr wohlwollenden Mentor bei mir hatte, einen alten Geschäftsfreund von meinem Vater, der das dann auf sich genommen hatte. Und ich werde ihm das nie vergessen. Und das war für mich extrem peinlich.
Dein inspirierendster Moment, beziehungsweise was hat dich auf nachhaltige oder besondere Weise inspiriert?
Die Geburt meines Sohnes.
Die Geburt deines Sohnes. Dein Beitrag, die Welt ein bisschen besser zu machen.
Ein gewisses Umfeld die Welt besser machen ist eine schlimme Frage, Kim. Es ist, wenn es so einfach ginge. Ich glaube, einen gewissen Optimismus vorzuleben, mit aller meiner Knatschigkeit, gewisse Freude, mit Menschen zu arbeiten und an innovativen Themen zu arbeiten. Und immer wieder die Bitte an alle, Dinge zu hinterfragen, Entwicklungen zu hinterfragen und für sich selbst ein gutes, realitätsnahes Bild zu formen und Dinge zu hinterfragen.
Deine zuverlässigste Quelle?
Ja. Mein Bauchgefühl und meine Familie.
Und möchtest du ein Buch, ein Podcast oder einen Film empfehlen, der dich...
Factfulness von Hans Rosling. Bitte lest es mehrmals. Traumbuch.
Ich kommentiere das ja eigentlich nicht, was du sagst bei diesem Frage- und Antwort-Ding, aber ich habe es schon so oft verschenkt.
Ich auch. Das ist so gut. Ich auch. Ich frage dann immer, wie weit seid ihr? Und wenn irgendjemand sagt, haben noch nicht angefangen, dann gibt es kein Espresso mehr von mir. Also, es ist wirklich ein super Buch. Und ich liebe es.
Und die letzte Frage ist, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Aber die koppel ich damit, dass du dir bitte nochmal wünschst, was du dir wünschst von unserer Branche. Wie kann man dich unterstützen für deine Projekte, für das, was dich ausmacht und für das, was du natürlich jetzt eben auch geteilt hast, was dein Doktorandentum anbelangt? Also nutz die Bühne gerne, die du gerade hast. Und wie kann man mit dir in Kontakt treten, Markus?
Ja, mit mir kann, www.zanier.com. Ja, kommt man direkt zu mir oder LinkedIn oder markus@zanier.com, bitte jederzeit. Freue mich immer, interessante Menschen kennenzulernen. Was hoffe ich von der Branche? Liebe Branchenpartner im Handel, es gibt oft nicht überdistribuierte tolle Brands, ja, die denen eine Stunde zu schenken, um mal zuzuhören, schadet nicht, weil oft bieten sie ja tatsächlich was an, das Wert stiften kann, auch im eigenen Unternehmen. Uns allen wünsche ich irgendwie die Gelassenheit und die Ruhe, gut durch 25 zu navigieren. Und sollte wirklich jemand eine Stunde Zeit für mich haben für ein Interview, jeder, der mit Strategie im eigenen Unternehmen arbeitet, ich wäre sehr dankbar für eine Stunde. Ich habe zwar schon eine gute Datenbasis, aber ich finde es tatsächlich immer sehr spannend und bin auch sehr dankbar, wenn mir jemand eine Stunde schenkt.
Ja, das teilen wir und da wird sich sicherlich... Ja, danke für deine Zeit, Markus. Es ist wie immer sehr, sehr schön. Schön, dass wir es endlich auch in Podcast-Niveau geschafft haben und über unser Telefonieren hinaus.
Danke, Kim.
Ich hoffe, es wird nicht das letzte Mal sein. Und für alle, die uns jetzt zugeschaut und zugehört haben, teilt alles das, was wir hier haben. Gebt uns Feedback für das, was wir teilen, beziehungsweise vielleicht auch für andere Meinungen, andere Gäste, alles das, was da drin steckt. Und einen schönen Tag und auf bald.
Danke, Kim.
Hey, the jump off with a personal message. Do you like my podcast or not? Then help me get better or stay good, preferably via LinkedIn. And please spread the word, share it, and make our content even more relevant. Thank you very much and see you next time.